Schlag bitte auf zu Markus Kapitel 1, Vers 14. Ich darf jemanden ganz herzlich willkommen heißen, eine junge Dame, die für ein Jahr nach Berlin gekommen ist und unsere Gemeinde sein wird. Sie hat eine deutsche Mutter und einen amerikanischen Vater, wenn ich das richtig sage. Zumindest spricht sie ziemlich gut Deutsch auch und dafür, dass sie hier nie in Deutschland gelebt hat. Sarah Johnson ist zu Besuch, ich wollte dich kurz vorstellen. Kannst du kurz aufstehen bitte? Wir wollen dich herzlich willkommen heißen. In Markus Kapitel 1 predigt Jesus. Und das ist das erste Mal, dass er öffentlich auftritt, nachdem Johannes schon gepredigt hat und die Predigt von Johannes nicht so gut angekommen ist bei den meisten und sie ihn gefangen genommen haben. Kapitel 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Zugleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Jesus hat in einer Gesellschaft gepredigt, in der eine gewisse Religiosität die Norm war. Vielleicht 80% der Bevölkerung hatten dann einen jüdischen Hintergrund, 20% vielleicht einen anderen, meistens der auch religiösen Hintergrund, oder sie waren Römer und glaubten an verschiedene Götter. Und obwohl es eine Norm gab, kommt Jesus zu ihnen und sagt: Die Zeit ist erfüllt, jetzt ist Zeit für was anderes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt fängt die Zeit an, wo Menschen sich wirklich, also Gott unterordnen und nach seinem Willen leben. Tut Buße, ändert euer Leben. Glaubt an das Evangelium, es gibt eine gute Nachricht. Und dann gibt ihnen eine praktische Anleitung, wie dieses Leben aussehen kann. Und das lässt sich in drei Worten zusammenfassen. Folgt mir nach. Lebt wie ich. Lebt so, wie ich euch das vorlebe. Versucht zu verstehen, wie ich denke, wie ich die Welt ansehe. Versucht so zu leben und zu handeln. Und das ist, was Jesus den Menschen dort weitergeben wollte. Der Titel meiner Predigt ist Mut zur Veränderung. Und nein, ich würde nicht Xavier Naidoos Lied hier zitieren, aber es ist ein tolles Lied. Oder auch Mut, anders zu leben. Es gibt immer so einen gesellschaftlichen Mainstream. So etwas, was so das Normale geworden ist. Wenn du vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren jemanden, also hier durch die Straßen, also jemanden mit deiner Zeitmaschine von vor 100 Jahren hierher geholt hättest, er würde völlig umfallen und sagen: Was ist hier los? Wo kommen diese ganzen Fahrzeuge her, die sich da so schnell durch die Straßen bewegen und so viele auf einmal? Wer kann sich das leisten? Und für uns ist es völlig normal. Er würde sagen: Diese riesigen Häuser da in Marzahn, welche Könige, welche Pharaonen, wer lebt da? Und er könnte nicht glauben, dass es normal ist, dass einfache Menschen in diesen Häusern leben und einen Ausblick über ganz Berlin genießen dürfen. Und wenn du jemanden von vor 500 Jahren hierher geholt hättest oder du mit deinem Handy und deinem Smartphone 500 Jahre in die Vergangenheit reisen würdest und ihnen zeigen würdest, wie du ein Display anschaust, jemanden an einem anderen Ort auf der Welt siehst und gleichzeitig mit ihm sprichst, du würdest auf dem Scheiterhaufen landen. Wir denken, du bist ein Hexer, ein Magier, irgendwas ganz Gefährliches. Weg damit! Aber heute ist es normal, die Norm. Das ist, wie wir leben. Und nicht alles an der Norm ist schlecht. Offensichtlich, diese Dinge sind doch schön. Kann man doch genießen. Aber es gibt bestimmte gesellschaftliche Werte, die Norm werden. Und diese Werte verändern sich fortlaufend. Und Jesus hat diese Werte in Frage gestellt. Jesus hat die Leute aufgefordert, diese Werte zu prüfen anhand seines Beispiels, wie er ihnen das vorlebt. Hat sie aufgefordert, sich zu verändern. Und wie sich gesellschaftliche Normen entwickeln können, will ich an einem Beispiel mal kurz ein bisschen darstellen. In den 60er Jahren begann etwas, was man damals die sexuelle Befreiung nannte. Das war einfach die Überzeugung zunächst kleiner und immer größer werdenden Gruppen, dass Sexualität, wie sie über Generationen gelebt wurde, also sich ändern soll. Wir wollen das so machen, wie wir das wollen. Wir wollen es nicht von der Gesellschaft diktieren lassen, wie das auszusehen hat mit der Sexualität. Und dann gab es zu Anfangs Hippie-Gruppen und dann gab es immer mehr Menschen, die gesagt haben, ja, sexuelle Befreiung, also ich möchte mit verschiedenen Frauen schlafen dürfen und ich möchte in Kommunen zusammenleben und da haben wir alle gemeinsam Sex und teilen uns das alles, weil es doch so eine großartige Sache. Das Ganze wurde noch weiter verstärkt und ermöglicht durch die pharmazeutische Industrie, die Möglichkeiten geschaffen hat, die Konsequenzen davon zu unterbinden, die Möglichkeit geschaffen hat, dass man Frauen gar nicht schwanger werden und keine Verantwortung, weder Männer noch Frauen, Verantwortung für Kinder, die aus diesem Lebensstil entstehen, annehmen müssen. Es gab plötzlich die Möglichkeit, Schwangerschaften abzubrechen, gab es schon immer, aber es wurde extrem einfach gemacht, um damit umzugehen. In den 80er Jahren gab es eine Partei, die heute im Bundestag ist und damals auch schon war, die in ihrem Parteiprogramm die Forderung hatte, Sexualität mit Kindern zu legalisieren. Und dann denkst du, was? Wie kann es sein? Und dieser Strang hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt. Und die Partei hat sich vor 2-3 Jahren mal ganz offiziell entschuldigt, dass sie da irgendwie auf dem Irrweg war. Aber Gesellschaft ist ständiger Veränderung unterworfen. Es gibt immer wieder Impulse, es weiter zu verändern. Das Ganze wurde weiter verstärkt und erweitert durch das Internet. 80er, 90er Jahre, letztes Jahrzehnt. Das Internet hat sich verbreitet, die Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen, hat sich verbreitet. Es gibt beliebig einfache Möglichkeiten, Pornografie im Internet zu sehen heutzutage. Und ich bin nochmal wachgerüttelt worden durch ein Interview, was ich auf Inforadio RBB gehört habe letzte Woche mit einem Psychologen, der das thematisiert hat. Und die Reporterin hat ihn befragt und sie haben erstmal ein paar Fakten diskutiert über das Internet, die mich völlig nochmal verblüfft haben. Also gefühlt, oder ich dachte schon, ja gut, das wird dann schon irgendwie so sein, aber dann bin ich ins Internet gegangen, habe das nochmal nachgeprüft und gesagt, ist das wirklich so? Hier sind ein paar Fakten. 25% aller Anfragen, Adressen, die eingegeben werden, Suchbegriffe, die eingegeben werden, im Internet, 25, eine von vier, bezieht sich auf Pornografie. Auf der Suche nach einer fragwürdigen Erfüllung von Lust. 25%, überleg mal, wie viel im Internet gemacht wird. Da wird geshoppt, da wird eingekauft, da wird, wird recherchiert, da wird, werden Buspläne ausgesucht und so weiter. Und obwohl man so viel mit dem Internet machen kann, ein Viertel davon bezieht sich auf Pornografie. Die Pornoindustrie setzt täglich 2,6 Millionen Euro um. Die Top 3 Internetseiten starten 1,5 Millionen pornografische Videos pro Minute. Das sind 30.000 Videos pro Sekunde. Das sind ungefähr 1,8 Millionen Videos, die seit Beginn meiner Predigt gestartet wurden. 30.000, während wir hier sitzen, 60.000, 90.000, 120.000, 150.000, 180.000, jede Sekunde. Und das sind nur die Top 3 Internetseiten. Es gibt viele andere offensichtlich. Unfassbar. 35% des Datenvolumens, was durchs Internet bewegt wird, hat den Ursprung in Pornografie. Ein Drittel. 43% der Internet-User, fast die Hälfte, konsumiert regelmäßig pornografisches Material. Und ohne jetzt irgendjemanden rauszugreifen, aber das heißt, du tust es, du tust es nicht. 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 43%. 20% der Männer und 13% der Frauen konsumieren regelmäßig pornografisches Material während ihrer Arbeitszeit. Wenn du dich als Unternehmer fragst, warum die Arbeitsproduktivität so gesunken ist, kannst du mal drüber nachdenken. Und in all dem, liebe Deutsche, in all dem sind wir Weltmeister. Wir sind mal wieder Weltmeister. Die Deutschen sind Weltmeister im Konsumieren von Pornografie. 12,4% aller pornografischen Klicks im Internet gehen von Deutschland aus. Und Freunde, wir sind kaum 1% der Weltbevölkerung. Unfassbar. Das ist eine Epidemie biblischen Ausmaßes. Das ist wie eine Sintflut, wo wir untergehen in Pornografie. Das Durchschnittsalter von Kindern in Deutschland, wenn sie das erste Mal Pornografie im Internet sehen, ist 10 Jahre. Das ist der Durchschnitt. Das heißt, dein 7-jähriges Kind hat eine 30% Chance, auch sowas schon mal geguckt zu haben. Kann man darüber nachdenken, wie viel Mühe man sich macht, ein bisschen Blick drauf zu haben, was seine Kinder so im Internet machen. Und das ist der Mainstream geworden. Das ist die gesellschaftliche Normalität geworden. Und warum sind wir überrascht davon? Weil fast keiner drüber redet. Warum redet fast keiner? Weil fast jeder drin involviert ist. Und machen wir uns nichts vor. Wir sitzen nicht hier mit 120, 140 Leuten in dieser Kirche und keiner hier macht es und alle draußen machen es. Machen wir uns vor, jeder von uns ist in irgendeiner Form davon berührt, betroffen, wenn nicht involviert. Und ich mache euch nichts vor, ich bin 25 Jahre alt als Christ. Ich habe Phasen in meinem Leben als Christ gehabt, wo ich nicht nur damit gekämpft habe, sondern darin gefallen bin. Und ich habe sogar Phasen gehabt, wo ich nicht nur gefallen bin und danach mit meinen Brüdern drüber gesprochen habe und offen drüber war, sondern auch Phasen, wo ich dachte so, ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden. Ich werde es jetzt einfach dann irgendwann ändern. Oder ich will eigentlich gar nicht mehr kämpfen. Und das, der einzige Weg daraus war jedes Mal zu sagen, nein, ich will nicht in der Finsternis wandeln. Und es ist eine Lüge zu glauben, dass ich irgendwie es schon hinbekomme und dann wieder zur Gemeinde so richtig von Herzen zurückkehre und dann wieder für euch da bin. Es fängt immer an mit Umkehr, Licht in sein Leben zu bringen, seine Sünde zu bekennen und dann wieder Jesus nachzufolgen. Und wenn du im Mentor sitzt und sagst, oh, hoffentlich guckt mich keiner an, weil, also, warum nicht heute wieder offen darüber sein? Warum nicht heute Licht ins Leben bringen? Warum nicht heute umkehren? Veränderung braucht Mut. Und es braucht Mut, um sich dem Mainstream nicht entgegenzustellen, weil ich glaube nicht, dass Jesus gekommen ist, um zu sagen, nein, alle in diese Richtung, ihr müsst jetzt alle in diese Richtung gehen. Das Großartige in Deutschland ist doch, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind. Das heißt, grundsätzlich darf jeder so leben, wie er will, und grundsätzlich muss jeder respektieren, wie der andere lebt. Und ich bin überhaupt kein Verfechter von staatlichen, also von sowas. Ich meine, was macht der islamische Staat? Die wollen einen Staat aufbauen, wo der Staat sicher geht, dass alle auch das Richtige tun, nach ihrer Überzeugung, dass alle auch, also dass der Staat all diese religiösen Regeln durchsetzt. Das ist totaler Unfug. Wir können einen gesellschaftlichen Gegenentwurf machen und der Gesellschaft etwas geben, wofür sie sich entscheiden können und sagen, okay, so kann man auch leben. Und das Tolle ist, wir können es sogar einfordern, dass andere es respektieren, weil es gibt sogar Gesetze in Deutschland, dass du das akzeptieren musst. Amen. Und dass es nicht belächelt werden darf und dass du keine Nachteile deswegen erfahren darfst. Ich meine, wie viel einfacher kann man es dir machen? Aber trotzdem brauchen wir Mut. Trotzdem denkst du vielleicht, ja, also wenn ich am Montag in der Arbeit beim Mittagessen drüber geredet wird, wie habe ich mein Wochenende verbracht, dann erzähle ich, was ich Tolles mit meiner Familie unternommen habe und dass ich beim Fußballstadion war und dann am Sonntag habe ich so ein bisschen Spaß. Traue ich mich kaum zu erzählen, ja, ich war beim Gottesdienst, war toll, war richtig großartig, habe Spaß gehabt, so, habe meine Freunde getroffen. Warum fällt uns das so schwer? Warum haben wir so viel Angst davor? Mut, anders zu leben, das ist, was wir brauchen. Und in all dem kommt Jesus und sagt, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, Es gibt die Möglichkeit, dass du dein Leben änderst. Du musst nicht so leben wie der Mainstream. Du kannst dich verändern, du kannst umdenken, du kannst anders leben. Glaub an das Evangelium. Es gibt eine gute Nachricht, es gibt eine gute Botschaft, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Dass du nicht gefangen in Sünde bleiben musst. Und dass Jesus deine Sünde vergibt und dass es einen Weg gibt, auch diese ganze Schande und diese ganze Scham, die verbunden ist mit der Sünde, zu überwinden und hinter sich zu lassen. Und Jesus fordert dich auf, folge mir nach, mach's doch einfach so wie ich. Lies mal, wie ich gelebt habe, lies mal, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Lern davon, leb so. Und Jesus weiß genau, wovon er spricht, weil er war Single. Heiraten ist übrigens nicht die Lösung, um aus Pornografie rauszukommen, auch falls du auf dem Trip bist. Und wenn wir in unserer Gemeinde, und nochmal, Sexualität ist was absolut Großartiges. Ist etwas, was Gott sich ausgedacht hat für uns Menschen. Und er hat gesagt, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und sagen, wir wollen vor Gott zusammenleben für den Rest unseres Lebens. Wir schwören uns, dass wir einander treu sind bis zum Ende unseres Lebens. Und zwar nicht, also sowohl vor Gott als auch vor allen Verwandten und sagen, das ist, was wir wollen mit unserem Leben. Dann gibt Gott uns ein Geschenk, das heißt Sexualität. Und die Sexualität schafft etwas, was die Ehe stärkt und festigt, was die Beziehung noch tiefer macht, eine ganz komplett neue Ebene in der Beziehung reinbringt. Und das ist gedacht für die Ehe. Aber wenn du das sagst, dann brauchst du Mut, mit jemandem darüber zu sprechen. Und ich bin so ermutigt über Teens, Studenten, Singles, die bereit sind zu sagen, hey, ich habe da was anderes überlegt. Ich habe mir also nicht vorgenommen, das mitzumachen und du brauchst mich ständig SMS schicken und du brauchst nicht ständig mich anrufen. Du brauchst mich auch übrigens nicht mehr fragen, ob ich nochmal mit dir ins Bett gehen will. It's not gonna happen. Es wird nicht passieren, weil ich lebe was anderes. Mut, anders zu leben. Aber es braucht Mut. Und wir machen jetzt eine kurze, schnelle Reise durch die Bibel. Von Menschen, die genau in dieser Situation waren. Dass sie einem Mainstream gegenüberstanden, der komplett in eine andere Richtung wollte und dass sie von Gott zum Teil die Aufgabe bekommen hatten oder einfach wollten, anders zu leben. Und in eine andere Richtung zu gehen und eine Aufgabe hatten und für die sie Mut brauchten. John hat es in seiner Predigt gesagt, vor ein paar Wochen. Was ist das Gebot, was am häufigsten in der Bibel wiederholt wird? Es ist nicht, du sollst nicht töten, es ist nicht, du sollst nicht ehebrechen. Es ist das Gebot, fürchte dich nicht. Kommt so oft in der Bibel vor, dass Gott zu Menschen sagt, fürchte dich nicht. In Genesis Kapitel 3, alles fängt an mit den Menschen und mit Gott und dann den Menschen und dann mit Sünde. Und dann sündigt Adam und er ist im Garten Eden und Gott fragt ihn, hey, wo bist du, wo warst du? Und Adam sagt, und vielleicht wollt ihr, entweder seid richtig schnell in die Bibel wälzen oder ihr macht euch einfach Notizen, schreibt die Bibelstellen auf, die ich jetzt vorlese. Aber in Genesis Kapitel 3 heißt es, und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. So hatte Angst, ans Licht zu kommen. Hatte Angst und es braucht Mut zur Veränderung. Genesis Kapitel 15. Hier ist Abraham. Und Abraham hat von Gott eine Ermutigung gesagt, Abraham, aus dir wird was ganz Großartiges werden und da wird ein Volk kommen, du wirst ein Land einnehmen, du wirst da leben und es wird ganz großartig sein. Und er sagte, wie soll das gehen? Ich habe ja noch nicht mal ein Kind. Und was sagt Gott zu ihm? Nach diesen Geschichten, Kapitel 15, Vers 1, nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham, das Wort des Herrn zu Abraham kam in einer Erscheinung. Und was sagt Gott? Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ich bin ein sehr großer Lohn. Und das ist hier was ganz Tolles, weil da kommt was zusammen, was wir auch gleich immer wieder sehen werden. Du hast auf der einen Seite, dass Gott sagt, fürchte dich nicht. Und auf der anderen Seite sagt er, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin dein Schild. Ich beschütze dich doch. Ich bin dein großer Lohn. Das heißt, das Geschenk, was du bekommst, bin ich selbst. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Genesis, 2. Mose, 1. Mose, Kapitel 26. Isaak, Abrahams Sohn, wird reich, hat dieses Land eingenommen, hat ganz viel Reichtum angehäuft, große Herden, viele Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten und ihm dienen. Und dann kommen die Philister und sind neidisch auf ihn. Und nicht nur, dass die Philister neidisch sind, auch innerhalb seiner Leute gibt es Streit und Leute kämpfen gegeneinander. Und er fragt sich, kann ich das wirklich zusammenhalten hier, was wir hier aufgebaut haben? Vers 24. Und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Wiederum. Abraham, fürchte dich nicht. Ich bin doch da. Genesis Kapitel 28. 1. Mose 28. Jakob, der Sohn Isaaks, der wird hier vertrieben aus diesem Land. Und er glaubt schon irgendwie, dass Gott was Größeres mit ihm vorhat, aber er wird aus dem Land vertrieben von seinem Bruder Esau. Die haben Streit untereinander, so schlimm, dass er ihn umbringen will. So er flieht und ist alleine, keine Familie, keine Frau, keine Kinder, einfach nur weg. Vers 15. Und siehe, sagt Gott zu ihm, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Wiederum, Jakob, hab keine Angst, keine Furcht. Ich bin mit dir. Exodus, 2. Mose, Kapitel 33. Weißt du, ich glaube, Gott will in unserer Gemeinde wirken und tut es auch schon auf vielerlei Art und Weise. Aber Gott hat noch viel mehr vor, als die nächsten 70 Jahre uns hier in diesem Rahmen sitzen zu lassen und dass wir hier sitzen und sonntags Gottesdienste feiern, einander ermutigen, High Five geben und gemeinsam einfach zusammenleben. Das ist eine großartige Sache, es hat einen hohen Wert. Aber ich glaube nicht, dass Gott vorhat zu sagen, okay, die 120 und dann werden die so nach und nach raussterben hier und dann irgendwann muss irgendjemand anders kommen. Ich glaube, wenn wir das leben, was Jesus hier, diese einfachen Dinge, die Jesus gesagt hat, kann Gott hier einen unglaublichen Einfluss in Berlin haben. Durch unsere Gemeinde, durch unsere Gemeinschaft und durch unsere Nachfolge. Aber dafür braucht es Mut. Mut zu sagen, das ist, was ich will. Mut zu sagen, ich will ein Leben im Licht führen und nicht so im Halbschatten mich durch die Gemeinde bewegen. Mut, nach draußen zu gehen und mit seinen Arbeitskollegen, Freunden, Verwandten, Nachbarn, wer immer Gott dir in den Weg stellt, mit ihnen zu sprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Gott kennenzulernen und diese alternativen Gesellschaftsentwurf kennenzulernen. Mose soll Gottes Volk leiten. Und die zicken rum und die wollen dies nicht, die wollen das nicht und dann machen sie sich wieder andere Götter und er ist hilflos. Er sagt, wo, ich weiß noch nicht mal, wo ich als nächstes hingehen soll. Und was ist Gottes Antwort darauf? Vers 13. Vers 14. Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Wiederum sagt er Mose, ich bin bei dir. Er sagt nicht, hier ist die Karte, hier ist der Weg, ich habe alles eingezeichnet, geh bitte hier lang. Er sagt, nein, nein, das Wichtigste, was du wissen musst, ist, ich bin bei dir. 2. Könige, Kapitel 1. Elia, gleiche Situation. Elia hat den Auftrag von Gott, die Israeliten, das jüdische Volk wachzurütteln. Und sagen, Leute, das ist nicht der Weg hier. Er hat die Aufgabe, zu einem König zu gehen und ihm zu sagen, König, du folgst nicht Gottes Weg nach. Und Gott sagt, du wirst sterben, um diesen Weg zu machen und auch nur der Überbringer dieser Botschaft zu sein. Da brauchst du Mut für. Kapitel 1, Vers 12. Da sprach der Engel des Herrn zu dir, geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Wieder, fürchte dich nicht. Furcht ist es, was ich lähmen will. Furcht ist es, was ich aufhalten will. Psalm 23. David hatte das wahrscheinlich oft genug von Gott gehört. Und dann schreibt er sein eigenes Gebet hier auf. Und was sagt er? Und ob ich schon wanderte, Vers 4, und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, und wenn es noch so mies wird, und wenn es noch so in die falsche Richtung geht, fürchte ich kein Unglück. Fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Denn Stecken und Stab trösten mich. Fürchte dich nicht. Ich bin doch bei dir. Gott ist immer bei dir. Das ist wie wir vorgesungen haben, die Luft, die du atmest. In der Kinderklasse habe ich es mal folgendermaßen erklärt. Atme mal alle gemeinsam ein und halte die Luft an. 1, 2, 3. Ist die ganze Luft weg? Nein, es ist immer noch Luft da um dich herum. Gott ist immer da. Gott kannst du nicht wegnehmen, verbrauchen, wie ein Konsumgut oder sonst irgendwas. Gott ist immer da. Wenn wir jetzt alle rausgehen, dann ist da draußen auch Gott. Wenn du heute Abend alleine zu Hause im Bett liegst, dann ist da auch Gott da, so wie die Luft, die immer da ist. Und Gott sagt, fürchte dich doch nicht, ich bin doch da. Jesaja Kapitel 41. Jesaja und das ganze Volk wollte sich verändern. Und sie brauchten Mut. Und er sagt zu ihnen, Vers 13, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott sagt, ich bin der Herr, der Gott, der deine rechte Hand fasst, der dich eine Hand nimmt. Und er sagt, hey, fürchte dich nicht. Er sagt, du Würmlein Jakob, Jakob, bist du da? Die Bibel sagt, du bist ein Wurm. Du Würmlein Jakob. Was ist ein Wurm? Wurm ist so ein hilfloses Wesen. Wenn dieser Wurm da auf der Erde liegt, ich weiß, manche haben tatsächlich Angst, Phobien für Würmern, aber die das nicht kennen. Ein Wurm ist so verletzlich, ja? Du kannst ihn drauftreten, ist tot, ein Vogel kann kommen, kann ihn wegpicken, ist vorbei. Ich meine, der kann nicht wegrennen. So hilflos haben sie sich gefühlt. Und Gott sagt, fürchte dich doch nicht. Ich bin da. Jeremia Kapitel 1. Oh, Jeremia war ein überwältigter Prophet. Er wird in der Theologie der weinende Prophet genannt. Hat ein ganzes Buch geschrieben, wo er nur weint. Wie schlimm alles ist und wie schwierig alles ist und wie schrecklich es ist, dass die Menschen sich immer noch nicht geändert haben und dass er eigentlich gar keine Lust hat, das Ganze zu machen. Und der war massiv depressiv. Ich meine, ich bin jetzt kein klinischer Psychologe oder sowas, ja? Aber wenn jemand zu dir sagt, in meinem Leib meiner Mutter war wahrscheinlich noch alles gut, aber ab dem Moment, wo ich rausgekommen bin, ging es nur bergab. Der sagt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Verflucht sei der Tag, als ein Mann meinem Vater die Nachricht überbracht hat, es ist ein Sohn. Verflucht sei der Tag. Es geht nur bergab in meinem Leben. Ich meine, du musst kein klinischer Psychologe sein, um zu diagnostizieren, der Typ hat ein Problem. Der sieht alles nur schwarz, der ist total depressiv. Und was Gott sagt, Gott zu ihm. Kapitel 1, Vers 6. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin, du hast es schon erraten, bei dir. Ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Daniel Kapitel 10. Colin hat über Daniel gepredigt. Was hat Gott zu Daniel gesagt, dass der so einen Mut hatte? Kapitel 10, Vers 12. Und er sprach zu mir, erzählt Daniel später, fürchte dich nicht, Daniel, vielmehr, der Engel spricht zu ihm. Denn vom ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfängst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Denn ich wollte kommen um deiner Willen. Er sagt, als du angefangen hast zu beten, da war ich schon auf dem Weg. Alles gut, Daniel. Als die ganze Gesellschaft was anderes von ihm wollte, nämlich diese Statue anzubeten, den Mainstream anzubeten, und er aufgestanden ist und gesagt hat, nein, ich werfe mich dem nicht zu Füßen. Und Gott hat zu ihm gesagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Haggai Kapitel 2. Haggai hatte die Aufgabe, Zerubabel, den Statthalter von Juda, zu stärken. Warum? Weil er vor einer völlig zerstörten Stadt lag, die er wieder aufbauen sollte. Und er wusste nicht so, oh, wer kann das machen? Das muss so gewesen sein wie diese Bilder, die du heutzutage im Internet angucken kannst von Homs oder von Aleppo. Wenn die da so mit einer Kamera rüberfliegen, das machen die so mit diesen Mini-Drohnen, manchmal solche Bilder findest du im Internet. Und du fliegst über hunderte Meter und Kilometer und denkst so, ist hier irgendwas noch in Ordnung? Ist hier irgendwas noch ganz? So wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Zerubabel brauchte Ermutigung. Vielleicht kannst du dich auch so fühlen, die ganze Welt ist doch, das sind so viele Leute, die so anders leben. Was kann ich denn da schon verändern? Und Vers 2, sage zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem hohen Priester, und zu den übrigen vom Volk, und sprich, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Wie seht ihr es nun? Sieht es wie nichts aus? Und Gott sagt, ja, ich verstehe schon, es sieht total kaputt alles hier aus. Vers 4, aber nun, Zerubabel, sei getrost, sei guten Mutes, fürchte dich nicht, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, sei guten Mutes, sei getrost, fürchte dich nicht, du Sohn Josadaks, du hohe Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeite, denn, und da hast du schon erraten, ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte. Als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Immer wieder, fürchtet euch nicht, seid guten Mutes, ich bin bei euch. Lukas Kapitel 1. Maria wird schwanger vom Heiligen Geist. Und dem Mann zu sagen, ich bin schwanger, ist eine Sache. Dem Mann zu sagen, ich bin schwanger, aber nicht von dir, ist eine andere Sache. Es ist eine ganz andere Sache, zu dem Mann zu sagen, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Und sagen, ja, genau. Und sie hat Angst gehabt. Vers 10, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe. Ah, das sind jetzt die Hirten, aber zu Maria sagt das vorher auch. Wie auch immer. Kannst du dir raussuchen. Ne, das ist Kapitel 2. Hier, Kapitel 1. Hier, Vers 30. Siehst du, es überall. Egal, wo ich aufschlage. Immer, fürchtet euch nicht. Kapitel 1, Vers 30. Das war gerade Kapitel 2, Vers 10. Kapitel 1, Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Er sagt, fürchte dich, Maria. Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist im Neuen Testament, wird es noch krasser. Das sagt, heißt nicht nur, Gott ist mit dir, sondern Gott ist in dir. Fürchte dich nicht. Du hast die Gabe des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, sagt Gott. Und das Gleiche hat er zu den Hirten gesagt, wie ich gerade gelesen habe, Kapitel 2, Vers 10. Matthäus, Kapitel 28. Jesus ist gestorben. Die Jünger sind am Boden zerstört. Derjenige, der gesagt hat, folgt mir nach, wird gefangen genommen, gefoltert und getötet. Und sie haben Angst gehabt. Kapitel 28, Vers 10. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Jesus sagt ihnen, habt keine Angst. Ich bin bei euch, ihr werdet mich sehen. Ich werde da sein. Und dann Vers 18, sagt Jesus, zu diesen ganzen furchtsamen 11, die noch übrig geblieben waren. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Fußnote, neueste Luther-Übersetzung, frag mich nicht warum, hier steht nicht mehr, mache zu Jüngern alle Völker, sondern geht hin, lehret alle Völker. Unglaubliches Missverständnis. Deutsche übersetzen die Bibel so, wie sie die Welt sehen. Etwas weiterzugeben heißt, du hast ein Auditorium und dann wird Wissen vermittelt. Es geht nicht um Wissensvermittlung, es geht um Nachfolge, um Lebensstil. Mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist, was er ihnen gesagt hat. Geschwister in der Gemeinde, Berlin braucht euch, um ihnen zu zeigen, es gibt einen Gegenentwurf zum Mainstream, zu dem, was normal geworden ist in unserer Gesellschaft. Deine Umkehr braucht Mut, wenn du nicht Christ bist und auch wenn du Christ bist. Es braucht deine Initiative, das zu verändern. Wir wollen keine Gemeinde sein, wo wir wie Polizisten miteinander rumlaufen und sagen, oh, ich glaube, bei dir ist eine Sünde oder bei dir ist eine Sünde und lass uns nochmal hier. Wir wollen Vertrauen haben, wir wollen einander vertrauen, dass jeder ans Licht kommt, wenn er in die Finsternis geht. Das braucht Mut, Mut zur Veränderung, Mut, anders zu leben. Deine Initiative, anderen zu helfen, Gott kennenzulernen, braucht Mut. Dann outest du dich, um mal den Begriff zu benutzen, der in anderen Zusammenhang benutzt wird, für einen alternativen Lebensstil. Ich bin Christ. Und du riskierst, komisch angeguckt zu werden. Und das braucht Mut. Aber Gott sagt, ich bin bei euch. Hab keine Angst. Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage vom 2.12.2017 an bis ans Ende der Welt. Amen.